Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Wir haben es gerade schon in der Anmoderation mitbekommen. Es wird gleich gehen in dem Bibeltext, den ich vorlese, um Freistätte. Josua 20, 6 Verse, wo Gott anordnet, dass für schuldig gewordene im alten Bund, im Volk Israel, Städte bereitgestellt werden, wo sie hinfliehen können, wenn sie eben ein Unrecht getan haben. Das ist historisch interessant, aber die Frage ist ja eben, was steckt denn da für uns an Theologie drin? Wir haben diesem Wochenende die Überschrift gegeben für die theologischen Einheiten, knifflige Texte. Jetzt ist das nicht ganz so ein kniffliger Text wie gestern der aus Psalm 110. Der ist eindeutig, aber man muss sich schon fragen, was steckt denn da für mich drin? Es gibt ja Texte der Bibel, da musst du nicht großartig Theologie studiert haben, so ein Psalm 23 oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter halt. Da weiß auch jedes Kind im Konfirmandenunterricht, jeder Jugendliche halt nicht, was man da zu verstehen hat, wo es dann anspricht. Aber wo ist denn hier die Theologie? Und bevor ich gleich den Text vorlese und ihn dann auslesen werde, möchte ich nochmal so 2, 3 Grundzüge noch einmal wiederholen. Ich habe das am Samstag schon gesagt, was wichtig ist bei der Auslegung von Texten, gerade auch im Alten Testament. Unsere Bibel besteht ja, so ganz grob gesagt, zu 70% aus Texten des Alten Testamentes und 30% im Neuen Testament. Und es gibt Christen, die neigen sehr stark dazu, sich auf das Neue Testament zu fokussieren und eben knapp 2/3 der Heiligen Schrift so ein bisschen zu ignorieren, weil sie da vermeintlich nicht genug Nahrung haben, weil ihnen da vermeintlich nicht genug von Jesus gegeben wird. Aber das ist ein Irrtum, denn überall in der Bibel, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, finden wir Jesus. Ich habe das am Samstag schon gesagt, das ist keine Idee von mir, keine Hermeneutik, die ich erfunden hätte, sondern so sagt es die Schrift selber, so sagt es der Heiland, der uns in Johannes 5 sagt, die Schriften sind es, die von mir zeugen. Und als er das sagt, da lebt er noch, da gibt es noch keinen einzigen Brief, kein einziges Evangelium im Neuen Testament. Er spricht vom Alten Testament. Wir finden überall, in jedem Kapitel, ich gebe das noch einmal so mit, in jedem Kapitel des Alten Testamentes Jesus Christus. Man muss nur manchmal graben. Und vieles von dem, was wir finden, sind, wir nennen das in der Theologie Typologien, das sind Abschattungen. Also da steht das dann also nicht drin, wie in Jesaja 53 halt, also mit dieser Christusweissagung, er trug unsere Schmerzen, lud auf sich, das versteht dann jeder, dass das eine messianische Weissagung ist. Bei vielen müssen wir die Abschattung sehen. Jesus selber hat das so verstanden, als er beispielsweise von dem Zeichen des Jona gesprochen hat. Alle Dinge im Alten Testament haben mit Jesus Christus zu tun und sind auf Jesus Christus hingeschrieben. Und wenn wir ihn nicht von Jesus auslegen, dann verstehen wir das nicht richtig. Auch das wieder keine Idee von mir selber, sondern so sagt es die Bibel selber. 2. Korinther 3, wo gesagt wird, solange man das Alte Testament liest ohne Jesus Christus, so hat man eine Decke vor den Augen. Das wäre etwas so, als wenn ich meine Bettdecke mitgebracht hätte zu meinem Zimmer hier, hätte mir die übers Gesicht gehangen und käme das erste Mal in diesen Raum rein und sollte diesen Raum beschreiben, könnte ihn nicht sehen. Da könnte ich so ein bisschen vielleicht das Pult betasten, halt so ein bisschen den Geruch wahrnehmen, aber ich könnte nicht ein wirkliches Bild wiedergeben. Und genauso ist es, wenn man eben das Alte Testament ohne Jesus Christus auslegt und nicht weiß, dass er der lebendige Gott ist und alles, was in den 39 Schriften des Alten Bundes geschrieben ist, dass es hindeutet auf Jesus und dass wir ihn überall finden. Das einfach nochmal zur Hinführung, dass das eben der Ansatz ist, mit dem man Altes Testament alleine, und da gibt es keine zweite Möglichkeit, gegen alleine auslegen kann. Alles andere ist keine bibeltreue christliche Auslegung. Jetzt zu dem Text, der schon anmoderiert wurde, der auch in der Überschrift zu finden ist für diesen heutigen Morgen. Eben diese Freistätte, ein Zufluchtsort für Schuldige. Und wir wollen hören Josua 20, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, der Herr redete mit Josua und sprach, sage den Israeliten, bestimmt unter euch Freistätte, von denen ich euch durch Mose gesagt habe. Dahin kann ein Totschläger fliehen, der jemand aus Versehen und ohne Vorsatz erschlägt, damit sie euch eine Freistatt sind vor dem Bluträcher. Und wer zu einer dieser Städte flieht, soll draußen vor dem Tor, vor dem Stadttor stehen bleiben und vor den Ältesten der Stadt seine Sache vorbringen. Dann sollen sie ihn zu sich in die Stadt nehmen und ihm Raum geben, bei ihnen zu wohnen. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, sollen sie den Totschläger nicht in seine Hände übergeben, weil er ohne Vorsatz seinen Nächsten erschlagen hat und ihm vorher nicht Feind gewesen ist. So soll er in der Stadt wohnen, bis er von der Gemeinde vor Gericht gestanden hat und bis der Hohepriester gestorben ist, der zu jener Zeit im Amt sein wird. Dann darf der Totschläger zurückkommen in seine Stadt und in sein Haus, zur Stadt, aus der er geflohen ist. Amen. Wir wollen kurz still werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir herzlichen Dank sagen, dass wir uns heute Morgen an diesem Pfingstmontag versammeln dürfen in deinem Haus unter deinem heiligen und lebendigen Wort. Wir wollen dir Dank sagen für diese 6 Verse aus dem Josua-Buch, wo du uns Kunde davon gibst, wie es im Alten Bund gewesen ist mit den Freistädten. Aber wir wollen eben auch schauen auf das, was diese Verse für uns zu bedeuten haben. Und dass wir das fassen können im Glauben, dass wir es begreifen können. Dazu brauchen wir deine Hilfe in deinem guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Bibelarbeit, diese Predigt überschrieben, Jesus im Alten Testament. Und ich habe 5 einzelne Elemente dieser Geschichte aus Josua 20 herausgegriffen und daran zu zeigen, wo wir hier Jesus finden oder was das mit den Leuten vor Jesus zu tun hat. Ich habe 5 Bilder herausgegriffen aus dieser Geschichte und möchte sie eben als Vorabschattung dann auslegen und zusprechen für unsere Situation. Ich möchte erstens sprechen über den Totschläger, der ein Bild ist für den Sünder. Ich möchte zweitens sprechen über den Bluträcher, der ein Bild ist für den Satan. Ich möchte drittens sprechen über die Freistadt, die ein Bild ist für Golgatha. Viertens sprechen über die Flucht, die ein Bild ist für die Bekehrung. Und fünftens über den Tod des Hohepriesters, der ein Bild ist für den Gekreuzigten. Das Erste, über das ich sprechen möchte, der Totschläger, ein Bild für den Sünder. Nicht nur hier, auch an anderen Stellen, etwa 5. Mose 19, wird dieses Institut der Freistadt erwähnt, wird berichtet, wie man damit umzugehen hat. Und es wird gesagt, wenn jemand unbeabsichtigt jemand anderen umbringt, also es wird beispielsweise dieser Fall skizziert, wenn jemand mit einer Axt mit seinem Freund im Wald ist und er hackt Holz und das Eisen löst sich von dem Holz und trifft seinen Kopf und er stirbt, dann ist er zwar ein Totschläger und eigentlich des Todes schuldig, aber er hat dann die Berechtigung, eben in solch eine Freistadt zu gehen. Diese Freistädte waren von Gott eingerichtet, wenn man darüber nachdenkt, so vom juristischen, aber eben auch vom soziologischen, vom gesellschaftlichen her, damit man in einer Gesellschaft, wo eben die Blutrache gegolten hat, ein Stück weit ein Institut hatte, um das zu zerbrechen, damit Unschuldige eben tatsächlich nicht getötet werden. Und so konnten Menschen damals in Israel in eine der Freistädte gehen, wenn sie schuldig geworden sind, wenn sie Totschläger geworden waren. Und das ist, ich habe das eben schon gesagt, eine Typologie, eine Vorabbildung für das, was im Neuen Testament ist. Und das muss man immer wissen, die Abbildungen sind eben nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was dann im Neuen Testament in aller Größe kommt. Das Neue Testament mit seiner Wirklichkeit ist immer viel größer, gewaltiger und herrlicher als die Vorbildung, die Abbildung im Neuen Testament. Hier bei der Freistadt mit dem Totschläger ist es so, dass es nur für den Totschläger, nicht für einen willentlichen Mörder, sondern nur für den Totschläger ist. Im Neuen Testament ist es so, dass nicht nur die Totschläger Begnadigung finden, sondern auch die Mörder. Es ist ein Bild für alle Sünder. Wenn im Alten Bund einer unabsichtlich eben in Schuld gefallen ist und Rache zu fürchten hatte, dann wusste er, wo es Freispruch gab. Im Neuen Bund ist es so, dass das für alle Sünder gilt, für alle Schuld, die getan wird. Nicht nur für die, die wir unbeabsichtigt tun, sondern auch für die, die wir beabsichtigt tun. Da können wir kommen und das Kreuz von Golgatha und dann kriegen wir Vergebung unserer Schuld. Da ist Rettung vor dem Bluträcher. Ich komme gleich zu den anderen Bildern noch dazu. Aber das ist das Erste. Der Totschläger ist hier ein Bild im Alten Bund für den Sünder. Und das ist damit unsere Geschichte. Man kann sich hinstellen als Historiker, kann sagen, okay, das, was hier erzählt wird, dieser Bericht, diese 6 Verse, das ist interessant zu lesen. So ist es eben vor knapp 3.500 Jahren im Volk Israel gewesen. Damals gab es dieses Institut der Freistädte. Aber wenn ich weiß, dass es eine Vorabbildung ist und mit dem Totschläger der Sünder gemeint ist, dann wird es zu meiner Geschichte. Denn davon bin ich betroffen. Ich bin wie so ein Totschläger im Alpenbund, der ein Problem hat, weil er eben schuldig geworden ist und weil der Bluträcher hinter ihm her ist. Ich bin schuldig, du bist schuldig. Das wissen wir, die wir hier jetzt sind. Ich setze das mal voraus, wir sind heute alle Wiedergeborene, sind in der Bibel zu Hause. Das wissen wir alle. In der Welt draußen ist das anders, die wollen das nicht wahrnehmen. Da ist nie einer schuldig, da sind immer die anderen schuld. Da war es das schlechte Elternhaushalt, nicht, und die furchtbare Ehefrau, die man gehabt hat, halt. Alle anderen haben dann Verantwortung für das Ergehen, was man dann getan hat, aber nicht wir selber. Aber wir wissen, wir sind schuldig. Und trotzdem ist es auch bei uns Christen so, dass obwohl wir um diese Wahrheit wissen, das ist ja Grundlage unserer Anthropologie in der Bibel, also der Lehre vom Menschen halt, schieben wir das immer so ein bisschen weg. Wollen wir nicht so wahrhaben. Begegnen wir immer wieder, auch wenn ich sage halt nicht, der Mensch ist schuldig, jeder ist schuldig und er kann nicht nicht sündigen. Also kein Wort von mir, hat der alte Kirchenvater Augustin gesagt, das non posse non peccare, wir können nicht nicht sündigen, heißt, wir können gar nicht anders, das ist die Erbsünde. Wir müssen sündigen. Wir können gar nicht anders. So sehr wir uns bemühen und so weit wir auch in der Heiligung kommen, wir können nicht anders als zu sündigen. Und du bist Sünder. Du bist vielleicht in vielem ein vorbildlicher Christ in deiner Familie, in deiner Gemeinde. Aber vor Gott bleibst du nur ein Sünder, ein verdammenswerter Sünder. Vor Gott bist du kein Stück anders, ich sage das jetzt sehr hart, wie ein Adolf Hitler, wie ein Josef Stalin. Ob deiner Sündhaftigkeit. Da wirst du vielleicht sagen, ja, also was sind das denn für Vergleiche? Da stimmt doch irgendwas nicht. Also ich führe ein anständiges Leben. Ich bin doch nicht wie so ein Schlechter, der da Millionen von Menschen auf dem Gewissen hat. Rein juristisch, irdisch ist das klar. Aber wir denken ja nicht juristisch, irdisch, wir denken biblisch. Und vor Gott ist Sünde, Sünde. Da spielt es keine Rolle, wie groß oder wie klein die ist. Jesus macht in der Bergpredigt klar. Ob du nun 20 Leute in actu umbringst oder nur denkst, also den würde ich jetzt gerne vor den Kopf hauen, ist vor Gott dieselbe Sünde, ist dieselbe Trennung vor Gott. Da gibt es keinen Unterschied, da bist du verloren, da bist du verworfen. Ob du nun in deiner Ehe 20 Affären gehabt hast und deiner Frau ein furchtbares Leben bereitet hast oder ob du dich immer diszipliniert hast, aber immer mal wieder so gedacht hast, naja, also mit meiner Arbeitskollegin, wenn sich da was ergäbe und ja, wenn ich nicht Christ wäre, dann würde ich ja. Genau dieselbe Geschichte. Da gibt es keinen Unterschied. Sünde ist Sünde. Und wenn jemand das ganze Gesetz halten würde, so sagt es der Jakobusbrief, und sündigt nur gegen ein einziges Gesetz, dann ist er wiederum des ganzen Gesetzes schuldig. Das heißt, wir sind Totschläger. Das ist unsere Geschichte. Wir haben ein Riesenproblem. Wir haben Schuld begangen. Die haben wir vielleicht nicht gewollt, wir konnten noch nichts dazu. Und vielleicht haben wir es auch aktiv, ganz bewusst getan. Aber wir sind Schuldige, wir sind Sünder und können deshalb vor Gott nicht bestehen. Und nochmal, wir können da nicht qualifizieren und quantifizieren. Ist vollkommen egal. Vergleich das gerne, wenn ich Auto fahre. Also wenn ich irgendwie eine Reise unternehme, jetzt von Stuttgart nach Bremen zurückfahren würde, halt, ich fahre diese 800 Kilometer, was es sind halt, und fahre dann 790 Kilometer anständig, so wie es die Straßenverkehrsordnung vorsagt. Vielleicht sogar 10 Kilometer weniger, weil ich sage, da bin ich noch weniger irgendwie eine Gefahr. Aber einmal denke ich mir so, dann lasse ich mal richtig fliegen, mal gucken, was der Motor so hergibt. Es sind zwar nur 100 erlaubt, aber ich knall mal mit 200 daher und die blitzen mich. Wenn ich dann vor dem Verkehrsgericht stehe, wissen wir, was passiert. Da kann ich dem Richter nicht sagen. Also das kann ich Ihnen sogar belegen. Ich bin tatsächlich also 790 Kilometer vollständig anständig gefahren. Das ist doch vollkommen, das war eben nur dieses eine kleine Mal. Was wird der Richter sagen? Das hilft Ihnen nicht. Genau dasselbe ist es bei Gott. Egal wie gut du sonst bist, eine kleine Verfehlung, ein falscher Gedanke und du bist des ganzen Gesetzes schuldig. Wir stehen unter der Erbsünde. Da können wir nichts dran ändern. Wir sind Totschläger. Diese Geschichte ist nicht nur eben eine Geschichte, wie es damals gewesen ist im alten Israel, sondern es ist unsere Geschichte. Wir als Sünder sind hier angesprochen. Das ist das Erste, der Totschläger, ein Bild für den Sünder. Ein zweites, der Bluträcher. Im alten Israel ist es so gewesen, wie in vielen Kulturen auch heute noch, dass wenn jemand an einem anderen Schuld begangen hat, dass das mit Blut gesühnt wurde. Übrigens im Hebräerbrief heißt es auch, keine Sünde kann je getilgt werden, es sei denn durch Blut. Ohne Blut gibt es keine Vergebung von Schuld. Im Alten Bund waren es die Opfertiere, die Lämmer, die Stiere, die Tauben, die getötet werden mussten, und das Blut der Opfertiere brachte die Vergebung der Schuld. Im Neuen Bund ist es das Blut des Heilandes Jesus Christus. Wir werden ja nachher zusammen noch Abendmahl miteinander feiern und werden uns daran erinnern, wie wichtig das Blut ist halt. Aber es war auch so, dass wenn eben jemand Schuld begangen hatte an jemand anderem, dass derjenige, an dem die Schuld begangen worden ist, in deren Familie der nächste Angehörige zuständig war für die Blutrache. Und dann wurde vergolten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da gab es in jeder Familie einen Bluträcher, der dann, wenn irgendwas eingetreten war, gesagt bekam, jetzt musst du an dem die Blutrache vollziehen. Heißt, wenn so ein Fall eingetreten war, da war ein Totschläger, der hatte aus Versehen jemand anderen getötet, dann ist aus der Sippe, aus der Familie, wo der Getötete war, jemand gekommen und er hat nicht mehr aufgehört, den zu verfolgen, bis er ihn getötet hatte. Wiederum aus der anderen Sippe wurde dann, wenn das geschehen war, wieder jemand bestimmt, der den wiederum tötete. Das ist das Prinzip der Blutrache. Bluträcher war dann nahe Verwandter des Erschlagenen, des Getöteten halt nicht, und er musste zusehen, dass das vergossene Blut mit Blut wiederum gerecht wurde. Und das gab immer wieder eine Spirale der Wiedervergeltung, wo natürlich dann ganze Familien ausgerottet wurden, wo es zu Kriegen führte. Deshalb hat Gott im Alten Bund auch dieses Institut eben der Freistätte eingerichtet, um zu sagen, es muss eine Möglichkeit geben, dass diesem Bluträcher Einhalt geboten wird und dass das Morden und dass der Tod nicht immer weiter frisst. Übrigens, diese Kultur der Blutrache, die ist gar nicht so weit weg von uns. Also in manchen Teilen Europas und Asien gibt es das heute noch. Also in Albanien, im Kosovo, in der Osttürkei, in Tschetschenien, aber auch in Afrika, in Somalia, ist das überall dran. Also wenn Sie da in der Osttürkei Kind auf der Straße totfahren mit dem Auto, dann müssen Sie zusehen, dass Sie wegkommen. Also nicht nur wegen des Kindes, sondern da wird die Familie Sie umbringen, auch heute noch. Das gehört jetzt nicht zum guten Ton, sondern zur Kultur dort. Blutrache ist da noch etwas, was tatsächlich praktiziert wird. So ist es im Alten Bund gewesen, so ist es zum Teil auch heute noch in archaischen Kulturen halt. Aber was sagt uns das halt? Wer ist denn bei uns der Bluträcher? Ich sagte es eben schon, die Bilder, die Wirklichkeiten im Neuen Testament sind größer, gewaltiger, herrlicher als die Vorabbildungen, die Typologien, die wir im Alten Testament finden. Der Bluträcher ist niemand anderes als der Widersacher. Ich habe im ersten Punkt gesagt, wir sind die Totschläger, das ist ein Bild für uns Sünder. Und weil wir Sünde begangen haben, ist auch einer auf der Lauer und der will unseren Tod. Er will uns totschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist der Widersacher. Er will, dass Menschen sündigen und der Sünde soll, so sagt uns die Schrift, ist der Tod. Und wenn wir Sünde tun und diese Sünde nicht, das wissen wir, und das Kreuz von Jesus Christus bringen, wenn das Blut des Heilandes die Sünde nicht wegwischt, dann wird für die Sünde, die wir getan haben, der Tod die Folge sein. Und der Widersacher triumphiert. Er ist derjenige, dessen Ziel es ist, die Menschheit zu vernichten, die Menschheit zu zerstören, zu töten. Er will unser Blut. Er will unseren Tod. Das ist das, was der Bluträcher hier tut. Und das ist die Wirklichkeit unseres Lebens. Wir haben ja mit vielen Dingen zu tun, die wir sehen, anfassen, über die wir uns ärgern können, wenn wir die Nachrichten hören, ob jetzt wieder irgendwelche neuen Klimaschutzgesetze gemacht werden halt nicht oder ob irgendwelche Restriktionen damals vor 2 Jahren mit Corona und was alles es gibt. Und da kann man sich aufregen und denken, das Leben ist so schwierig und wenn jetzt die Inflation mit all der Geldentwertung, mit allem Geld, was ich gespart habe. Es gibt eine Menge Dinge, die jetzt nicht so schön sind und über die man sich aufregen kann und über die wir auch sprechen und über die wir uns austauschen, die Welt sowieso, aber auch bei uns in christlichen Kreisen. Aber all das, Inflation, irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Dinge, die wir dann, was demnächst mit unseren Heizungen zu machen haben, so ärgerlich die sind nichts gegen die wirkliche Gefahr, unter der wir stehen. Dass es einen Widersacher gibt, einen Teufel, der in und auf dieser Welt regiert, der in und auf dieser Welt nichts anderes vorhat, um unser Leid, unsere Schmerzen, und vor allen Dingen unseren Tod, den biologischen Tod, den ewigen Tod. Das tut der Widersacher. Das ist eine schreckliche Realität. Der versteckt sich, der verstellt sich, Wie so ein Blutrecher damals. Der hat ja, wenn er jemand anderen töten wollte, nicht vorher dann einen Brief geschrieben und sagt, du, 3 Uhr nachmittags komme ich bei dir vorbei, warte hinter der Hausecke, ob ich dich dann erschlagen kann, sondern der lauerte auch, um zu gucken, dass er den, den er töten wollte, bekommen würde. Und so auch mit dem Teufel. Hinter uns ist jemand her, ob unserer Schuld und Sünde. Und er will, dass wir nicht zu Christus finden, nicht in die Freistatt kommen, auf dass er uns erledigen kann und dass er unser Blut vergießt und er uns mitnehmen kann in die Hölle. In früheren Zeiten ist das den Leuten bewusst gewesen. Da war der Teufel, da war der Satan, etwas, was man vor Augen hatte. Aber die moderne Theologie hat immer wieder erklärt, es gibt gar kein Böses mehr, es gibt ja auch keinen transzendentalen Gott mehr. Gott ist nur noch die Liebe und neben Gott gibt es eigentlich nichts anderes mehr und eben nicht lieben, das ist eben der Teufel, ist alles ja nur zwischenmenschlich. Eine real existierende, personifizierte Macht, die das Schlimme und Böse für uns will, mit einer furchtbaren Möglichkeit, der hat Kräfte, das ist irre, das wird negiert. Aber da weist die Bibel immer wieder hin, darauf hin. Es gibt den Teufel und sagt immer wieder, passt auf, der Widersacher ist da. 1. Petrus 5, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht, wen er verschlinge, dem widersteht fest im Glauben. Die Bibel ist voll von Dingen, die uns sagen, wer der Teufel ist. Es wird immer wieder gefragt, ja, Herr Pastor, Leute, glauben Sie an den Teufel? Ich glaube nicht an den Teufel, ich glaube an Jesus Christus. Aber ich weiß um die Existenz des Teufels halt. Schon im 1. Buch Mose, 3. Kapitel geht's los. Und bis zum letzten Buch der Bibel, das heißt im vorletzten Kapitel, wird vom Teufel berichtet halt. Und immer wieder ist vom Teufel die Rede. Und es ist interessant, wie in der Theologie dieses Thema, wie viele andere Themen auch, immer mehr ausgeklammert wird. Es gibt ja bei vielen Theologen nur mal das Thema Liebe, der liebe Gott. Habe ich schon wörtlich gehört von leitenden Theologen. Ich werde mein Leben lang nur noch predigen, eben über die Liebe Gottes. Ich werde nur noch sprechen, eben über den barmherzigen Vater, der den verlorenen Sohn annimmt, über nichts anderes mehr. Aber das macht es dem Widersacher umso einfacher. Und das müssen wir wissen, es gibt einen Teufel. Und der uns ob unserer Schuld und Sünde versucht, zu Fall zu bringen. Wenn ich das weiß, dann kann ich mich wappnen. Wenn ich das nicht weiß, dann tappe ich den Teufel schnell in die Fallen. Und glaub mir, der kommt mit seinen Dämonen immer wieder. Ich sage das immer wieder, wenn ich irgendwo predige. Ich sage, was meint ihr, was jetzt um dieses Haus abläuft? Also nicht hier der Gärtner, der vielleicht noch so 2 Blümchen hier am Pfingstmontag irgendwo rauszieht oder sonst irgendwas, sondern in der unsichtbaren Welt. Da toben Schlachten. Wir haben letzte Woche noch Bibelstunde gehabt, da habe ich über Offenbarung 12 gesprochen, über das, was passiert, wenn der Teufel mit seinen Dämonen kämpft, gegen Michael und sein Herr. Das ist ein Wahnsinn, was der Teufel tut. Und da will ich niemanden mit Angst machen, aber ich muss ja auf Dinge hinweisen, weil das ist nicht nur lebensgefährlich, dieser Teufel, der ist überlebensgefährlich. Hier geht es um ewiges Leben, ewigen Tod. Ich bin Jäger, habe viel auch im Ausland gejagt, war unter anderem auch in Afrika mehrfach und war bei einem Freund in Afrika auf einer Farm, mitten im Busch in Namibia halt. Und wir waren am zweiten Abend so zusammen, hatten eine wunderschöne Farm halt mit einem Gasthaus, das ist so 100 Meter weg von dem Haupthaus, wo er wohnt, war da wunderbar untergebracht. Und es war sehr heiß und dann, als das Abendessen fertig ist, gibt mir noch eine Taschenlampe, weil ich meine nicht dabei hatte. Und dann sagt er, du, wenn du nachher zurückgehst, pass auf, machst die Taschenlampe auf und tritt bitte feste auf, weil wir haben momentan so viel Schlangen. Ich sage, was für Schlangen habt ihr denn? Ja, dann hat er aufgezählt, schwarze Mamba, Puffotter, Korallenschlange, Schwarznackenkobra. Sagte, für die meisten haben wir das Gegengift auch hier, aber wenn die dich beißen, musst du die auch packen, damit wir wissen, welche Schlange es gewesen ist, weil die Gifte unterschiedlich wirken. Okay, ich habe dann übrigens 2 Tage später tatsächlich gesehen, wie eine der Hausangestellten so eine schwarze Mamba gepackt hat und hat die platt gemacht. Halt. Na so, das sagt er mir. Also den ersten Abend bin ich dann auch ganz unbedarft zu dem Haupthaus zurückgegangen. Jetzt hatte ich die Taschenlampe. Was meint ihr, was passiert ist, als ich das Haupthaus verlassen habe und wollte in das Gästehaus gehen? Taschenlampe an, danach den Abend hatte ich meine dabei und die hatte ich 2 Taschenlampen halt. Ne? Und alle 115 Kilogramm, die ich so auf den Rippen habe, habe ich benutzt, um aufzutreten halt. Ne? Also dass da wirklich so halbe kleine Erdbeben waren, weil wenn die Schlangen das hören, hauen die ab halt. Die haben eigentlich Angst vor Menschen halt. Warum? Weil ich wusste, da wartet eine Gefahr. Da wartet eine Schlange auf mich. Die Bibel nennt den Teufel die alte Schlange. Das ist genauso. Und da müssen wir uns genauso wappnen. Aber da können wir nicht irgendwie Taschenlampen anmachen, da brauchen wir das Licht Jesu Christi und da brauchen wir die Gebete, da müssen wir fest im Glauben stehen, dass wir dagegen ankommen. Und das müssen wir wissen. Und das ist die Botschaft eben auch aus diesem Text Josua 20. So wie ein Totschläger damals wissen musste, wenn ich das jetzt getan habe, dann wartet der Bluträcher auf mich. Und wir sind alle Totschläger, denn wir haben alle schon gesündigt. Und der Widersacher ist hinter uns her. Und deshalb brauchen wir das Gegengift eben gegen diese Schlange des Widersachers, gegen seine Sünde, dass das Blut Jesu Christi hat. Aber das ist das zweite Punkt, eben der Bluträcher, ein Bild für den Satan. Ein drittes, die Freistatt, ein Bild für Golgatha. In Israel war es so gegeben, dass Gott gesagt hat, wir haben das gerade gelesen, ihr müsst Freistädte haben. Es waren insgesamt 6 Freistädte, die es damals gab. Kadesh, Sichem, Kirjat Arba, Golan, Ramot und Beser. Die waren über das ganze Land verteilt und es war so, dass innerhalb einer Tagesreise ein Israelit per Fuß eine der Städte erreichen konnte. So waren die über das ganze Land verteilt. Das heißt, wenn jemandem etwas passierte, dass sofort die Möglichkeit gegeben war, da musste in unmittelbarer Nähe eben die Freistatt sein, damit er sich in Sicherheit bringen konnte vor dem Bluträcher. Und dazu wurden eben diese 6 Freistädte eingerichtet. Das heißt, wenn man in diese Freistadt kam, da war es verboten. Die Menschen dieser Stadt schützten diesen Menschen und der Bluträcher durfte dort nicht hinein. Es war quasi eine freie Zone. Viele von euch sind ja hier aus dem Süden. Ich weiß gar nicht, ob ihr hier Freistädte habt, aber ich komme ja aus Bremen halt. Aus der freien und Hansestadt Bremen. Also für uns in Bremen ist dieses Institut der Freistadt vor Augen. Freie und Hansestadt, so steht das heute noch auf unseren Schildern, wenn man nach Bremen reinfährt. 1186 hat Kaiser Friedrich I., also Kaiser Barbarossa, Bremen zur freien Stadt erklärt. Und es war dann so im Mittelalter, wenn jemand irgendwo von einem Fürsten, dessen Leibeigener er war, von einem Grafen, floh und kam nach Bremen und dort in Bremen ein Jahr und ein Tag blieb, dann war er frei. Und dann hatte auch dieser Fürst, dieser Graf mit seinen Häschern kein Recht mit dem was zu tun. Er war nach einem Jahr und einem Tag dort in Bremen dann ein freier Bürger, vom Leibeigenen zum freien Bürger. Es ist heute in Bremer immer noch wichtig, dass sie frei sind, die alten Bremer, die richtigen Bremer, die also seit Generationen in Bremen leben. Das ist ganz wichtig, das sind alles kleine Adligen, nicht die einfachsten Menschen halt, aber die leben dieses wirklich auch zusammen. Wir sind frei. Also ich sage mal so ein Beispiel, weil als ich dort Pfarrer wurde, hat man mich in der alten Gemeinde verabschiedet und man hat mich da, weil ich bei der Feuerwehr war, dann auch ausgezeichnet mit der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille, war ich ganz stolz bei meiner Verabschiedung, dass mir das der Kreisbrandmeister dann an den Hals gehangen hat. Also. Und dann kam ich nach Bremen, erste Kirchenvorstandssitzung, ich habe das gestern schon mal erzählt, welchen hier. Da sagten die Brüder, ja, Bruder Latze, wissen Sie, also das ist schön und gut, was Sie da in der Provinz getan haben, mit Ihrem Feuerwehrgedöns und so, aber jetzt sind Sie unser Pastor und nie mehr in Ihrem Leben nehmen Sie einen Orden an. Und wenn Ihnen das Bundesverdienstkreuz angeboten wird, ein Bremer nimmt keinen Orden an, weil wenn ich einen Orden annehme, dann billige ich ja jemand anderem zu, dass er mich beurteilen kann, dass er über mir steht, selbst wenn er mir ein Lob ausspricht, aber dann kann er mich und meine Leistung, mein Tun beurteilen. Deshalb nimmt auch kein Bremer Politiker das Bundesverdienstkreuz an, weil ein freier Bremer, das ist heute noch tatsächlich im Denken dieser Menschen verankert. Aber wie gesagt, Freistadt meint, man kommt in eine Stadt und ist frei. Man ist frei und hier eben im alten Bund ist es so gewesen, frei von den Bluträchern, der hatte keine Möglichkeit mehr. Aber, und das ist das Entscheidende, er musste in dieser Freistadt bleiben. In der Stadt war der sicher und auch in den Feldern, die die Stadt umgaben, die dazugehörten. Aber wenn der sagte, naja, ich will jetzt nochmal zurück in die Welt, bin jetzt schon ein Jahr hier in der Freistadt, aber ich würde gerne nochmal meine Kinder sehen, meine Mutter besuchen, die im Sterben liegt. Wenn er die Grenzen der Stadt verließ, dann hatte wiederum der Bluträcher alle Möglichkeiten, ihn zu töten. Das wäre in Ordnung gewesen. Das ist eben schon mehrfach gesagt. Die Wirklichkeiten im Neuen Testament, im Neuen Bund, sind größer, gewaltiger und herrlicher als die Abbildung im Alten Bund. Hier ist die Rede von Golgatha. Und wir müssen keine Tagesreise mehr weit laufen oder mit dem Esel hinreiten, um Vergebung unserer Schuld zu bekommen, sondern wir können direkt auf die Knie gehen, wenn wir schuldig und Sünder geworden sind und unsere Schuld bekennen. Dann kommt das Blut des Heilandes und dann sind wir wieder frei. Wichtig ist nur eins: Auch wir müssen als Sünder, als Totschläger in der Freistadt bleiben. Wir müssen in Golgatha bleiben. Dann hat der Teufel keine Macht über unser Leben. Wir müssen am Kreuz bleiben. Wir müssen bei Jesus bleiben. Dann ist das alles gar kein Problem mit dem Teufel. Dann ist das wirklich erledigt. Ja, dann wird er in unserem Leben noch eine Menge Dinge tun und versuchen, aber da kann uns letztendlich nichts passieren. Aber trennen wir uns von Jesus, gehen wir von Golgatha weg, um jetzt wieder in das Bild zurückzukommen, gehen wir aus der Freistadt raus, dann hat der Teufel alle Macht. Und wehe dem, der das tut. Ich habe da am Samstag darüber gesprochen, über den Abfall. Noch einmal, es ist eine furchtbare Irrlehre zu sagen, ja, einmal bei Jesus gewesen, danach kannst du machen, was du willst. Also nicht nur hier in dieser Geschichte für die Freistädte wird uns klar, dass das anders ist, dass wir da bleiben müssen. Die Bibel sagt es immer wieder halt nicht. Wir dürfen nicht abfallen. Und es passiert eben so, dass Menschen, die auch geschmeckt haben, die Gabe Gottes, die wir haben heute Pfingstmontag den Heiligen Geist bekommen haben, heißt es Hebräer 6 halt nicht, und dann trotzdem abgefallen sind und sich entfernt haben von Golgatha. Und da ist dann keine Rettung mehr. Die Freistadt ist ein Bild für Golgatha, ein Bild, wo wir bleiben sollen und müssen, damit wir gerettet sind. Und niemand kann uns aus der Hand, das ist ja das, ich habe das am Samstag auch gesagt, aus der Hand des lebendigen Gottes reißen, das ist ganz klar. Aber wir können uns entfernen. Der Bluträcher hatte in der Freistadt keine Möglichkeiten, da konnte er nichts tun. Aber der Totschläger konnte, wenn er nicht mehr wollte, die Freistadt verlassen, aus welchen Gründen auch immer. Und so ist es auch bei dem lebendigen Gott. Und so ist es in Lukas 15 halt. Der verlorene Sohn, der darf gehen. Gott liebt ihn, der Vater liebt ihn halt nicht. Aber er lässt es zu, dass er geht. Liebe zwingt nicht. Aber er ruft uns immer wieder und sagt, tut es nicht. Gebt euch nicht in den Bereich des Widersachers. Geht nicht in die Welt zurück, sondern bleibt bei mir. Und das ist die Botschaft aus diesem Text, dass die Freistadt, unsere Freistadt Golgatha ist. Und dass wir in und bei Golgatha bleiben sollen, dass wir am Kreuz bleiben sollen, dass das die Mitte ist. So wunderbar, wenn man irgendwo, ich bin ja das erste Mal hier auf dem Schönblick immer wieder sieht, wenn Gemeinden, Kirchgebäuden halt wirklich das Kreuz in der Mitte haben. Und nicht nur im Gebäude, auch in ihrer Theologie, in ihrem Leben halt, aber auch schon in so einem Gebäude ist es wichtig, wenn das wirklich das Beherrschende ist. Und das ist das, was wir brauchen, das Kreuz Jesu Christi. Das ist unsere Freistadt. Golgatha ist das, wo wir die Rettung haben vor dem Totschläger, der hinter uns her ist, vor dem Bluträcher, der uns als Totschläger verfolgt. Ein viertes Motiv aus dieser Geschichte ist die Flucht. Und diese Flucht ist ein Bild für die Bekehrung. Ich habe es eben schon gesagt, es gab diese 6 Freistädte und es war in Israel auch vorgegeben, dass die Städte, die Stämme, in deren diese Freistädte lagen, dafür verantwortlich haben, dass die Fluchtwege freigehalten werden mussten. Also die Furten, dass die passierbar waren, dass tatsächlich, wenn so etwas eintrat, so ein Totschlag und jemand fliehen musste, dass eben auch die Möglichkeit gegeben war und er ganz schnell eben seine Flucht vollziehen konnte. Das ist ganz wichtig, dieses Motiv in der Bibel, also es wird extra beschrieben halt, nicht hier, sondern an anderer Stelle in den 5 Büchern Mosen halt, zu sagen, die Wege müssen freihalten, damit das wirklich fix gehen kann. Das duldet keinen Aufschub. Wenn das passiert ist, also wenn jemand einen anderen damals im alten Israel unbeabsichtigt getötet hatte, dann war klar, ab diesem Moment, wenn das die andere Familie mitkriegt, läuft das Programm der Blutrache. Du bist ab jetzt in akuter Gefahr und es gibt nur eins für dich, ab in die Freistadt. Und da geht es dann nicht mehr so nach dem Motto, ja, ich muss vielleicht erst noch mal nach Hause gehen, mich vom Oma, von Opa, vom Onkel, der Tante, wem auch immer verabschieden, halt nochmal auch den alten Klassenkameraden, dann einfach noch eine Abschiedsparty, war nix. Sofort, stante pede, wie die Lateiner sagen, sofort ab in die Freistadt. Ist ganz wichtig, diese Flucht. Und ich sage, diese Flucht ist ein Bild für die Bekehrung. Nochmal, die Bilder im Alten Bund sind Abschattung, sind klein. Das im Neuen Bund ist größer, gewaltiger. Aber wir können das hundertprozentig verstehen, wenn wir wissen, die Freistadt ist Golgatha. Wenn ich erkenne, ich bin Sünder, oder wenn ich begriffen habe, ich habe gesündigt, da gibt es nur eins, und zwar sofort ab zu Jesus Christus. Bekehrung. Den Weg aufnehmen nach Golgatha. Toller Text übrigens auch für Evangelisationen halt. Ne? Das wäre jetzt der Punkt, wenn jetzt hier die Hälfte von euch nicht wiedergeboren wären, Herr, in Ihnen zu sagen, hey, wenn ihr noch nicht beim Heiland seid, dann ist heute allerspätestens der Punkt, wo ich aufmachen müsst, weil ihr Sünder seid und weil der Bluträcher hinter euch hier ist. Und vielleicht ist ja bei den zahlreichen Geschwistern hier sind tatsächlich noch einer da, der noch nicht beim Heiland ist. Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der vielleicht immer so mitgemacht hat, aber tatsächlich noch nicht nach Golgatha gekommen ist und klare Sache gemacht hat mit unserem Herrn und Gott, dass er seine Bankrotterklärung erklärt hat, gesagt hat, ich bin Sünder und Schuldiger. dann möchte ich denjenigen aufrufen, dann mach es spätestens heute. Dann mach es spätestens heute, dass du kommst nach Golgatha, dass du dein Leben ihm gibst, dem lebendigen Gott. Denn das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir uns bekehren, dass wir nach Golgatha gehen und im Bild zu bleiben, in die Freistadt kommen. Auch das wiederum nicht meine eigene Idee halt, nicht? Also wer das Alte Testament ein bisschen kennt, der weiß, das ist die Botschaft durch alle Propheten hindurch. Die sagen nicht, ey Israel, ihr seid so super, ihr habt alles toll gemacht. Was sagen die alle durch die Bank? Bekehrt euch, kehrt um von euren falschen Wegen. Ihr habt Mist gemacht. Das, was ihr mit den falschen Göttern macht, so wie ihr miteinander umgeht, das ist nicht nach Gottes Willen. Ihr müsst euch bekehren, kehrt um von euren falschen Wegen halt. Bekehrt euch, so heißt es Hesekiel 18, Vers 32, so werdet ihr leben. Ja, und dieser Bekehrungsruf, dieser Umkehrruf, der geht weiter. Heute haben wir ja Pfingsten. Vor 2000 Jahren hat Petrus diese gewaltige Predigt gehalten. Er, der eben noch Jesus verleugnet hat, so ein Fischer, ungebildet, aber dann kriegt er Vollmacht und predigt, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was ihnen passiert halt. Und ist die Predigt fertig. Da sagen die nur eins, was soll denn jetzt passieren? Das haben wir jetzt alles begriffen, wer dieser Jesus war. Was müssen wir denn jetzt tun? Und was sagt er dann? Bekehrt euch. Tut Buße. Metanoia, der dieses Wort im Griechischen meint. Nichts anderes als tut Buße, bekehrt euch. Kehrt um von euren falschen Wegen. Bekehrt euch. Tut Buße, bekennt eure Sünde. Macht euch klar, dass ihr Sünder seid. Und kommt nach Golgatha. Und lasst euch taufen, so sagt das dann zur Vergebung auch schon. Das ist das Erste, was dann passiert. In der gerade entstehenden Gemeinde halt, nach dieser vollmächtigen Predigt. Und nicht nur zu Beginn der Kirchengeschichte, auch zu Beginn des Wirken Jesu. Jesu tritt auf und in seiner ersten Predigt, was sagt er als allererstes? Mein Deutschlehrer sagte immer, wenn du ein Buch liest, liest die erste Seite, die letzte Seite, da hast du schon 50% von dem verstanden, was dir der Autor sagen will halt. Ne? Und es ist auch so zu sagen, was ist das erste Wort, was Jesus sagt halt? Kehrt um, bekehrt euch, tut Buße halt. Das ist das Entscheidende. Und das ist natürlich entscheidend für Leute, die noch nicht im Glauben sind, die noch nicht verstanden haben, dass sie Sünder sind. Aber es ist auch das Entscheidende für uns. Bekehrung ist keine einmalige Sache, sondern das ist eine Lebenshaltung. Ich habe das im ersten Punkt gesagt, du bist Sünder. Da wird jeder von euch sagen, theologisch, jo, Haken dran. Aber hast du es wirklich auch inhaltlich für dich richtig runterdekliniert? Du mit all deinem Versagen, mit deinen schlechten Gedanken, mit all deinem Verhalten, du bist Sünder und Schuldiger. Und das ist das, was für dich heute dran ist. Tu Buße, kehr um, komm neu nach Golgatha. Und vielleicht ist der ein oder andere von uns heute hier und hat ein bisschen Entfernung bekommen von Golgatha. Seit 40 Jahren geht er mit dem Heiland, aber der Widersacher hat so eine Menge angefüttert halt, nicht? Und ich habe mich so ein bisschen entfernt, immer weiter weg vom Heiland. Dann ruft Gott dich heute nochmal dazu auf, kehr um, komm neu nach Golgatha, komm neu unter das Kreuz. Wir haben nachher Gelegenheit, miteinander Abendmahl zu feiern. Das ist so eine Gelegenheit, einfach nochmal neu die Bankrotterklärung zu erklären. Wir werden Beichtgebet sprechen halt, wo ihr das, was falsch war, nochmal neu ablegen könnt, aber könnt neu einfach nochmal anfangen mit dem lebendigen Gott und zu ihm umkehren und euch neu festmachen, eben auf Golgatha. Aber ich sage jetzt mal, die meisten von euch, da trage ich jetzt häufig hoffentlich Eulen nach Athen, bei denen ist das nicht so. Die stehen wirklich in der Buße, die stehen da drin, dass sie wissen, jawohl, ich muss nach Golgatha immer wieder und immer wieder. Halleluja, wenn das so ist halt. Aber wie sieht es eigentlich aus mit eurem Bekehrungsaufruf an diejenigen in eurem Umfeld? Und jetzt gehe ich mal wieder das Bild zurück von dieser Fluchtstätte. Stellt euch mal vor, ihr wäret Vater und hättet einen Sohn und der hat jetzt gerade jemanden erschlagen, unwillentlich. Und jetzt würde dieses Programm ablaufen, der Blutrache. Und ihr wüsstet, dass es ist und er muss jetzt in die Freistadt. Und dann würdet ihr zu ihm hingehen, würdet sagen, Junge, ab, du musst jetzt los, weil ansonsten bist du vielleicht morgen tot. Und wenn er nicht gehen würde, würde er abends noch mit seinen Freunden Abschied feiern, würde er das rauszögern, dann würde er wieder hingehen und sagen, los, du musst jetzt. Vielleicht würdet ihr ihn sogar ziehen und sagen, komm, ich bring dich auch hin, aber du musst jetzt in die Freistadt, weil du bist zum Tode bedroht. Dann würde er sagen, ja klar, so hätten wir gehandelt, wenn wir vor 3.500 Jahren gelebt hätten und unser Sohn Totschläger geworden wäre. Sind wir im neuen Bund. Wir sind gerettet. Aber die Kinder, der Nachbar, der Arbeitskollege, der weiß noch nichts vom Widersacher. Der weiß noch nichts von der rettenden Kraft des Blutes Jesu Christi. Und er lebt so weiter. Und wie ist es denn so mit eurer Verkündigung, mit eurem Aufruf an andere, bekehrt euch? Wird der von euch noch ausgesprochen? Oder habt ihr da die Handbremse des evangelistischen, missionarischen Handelns ziemlich angezogen? Also, dass man es von einem Pfarrer wie mir erwarten kann, dass er evangelisiert und immer wieder Leute dazu aufruft, das ist eine. Aber wir haben ja Priestertum aller Gläubigen. Und ihr seid in der Verantwortung. Und da möchte ich euch mal fragen, habt ihr im letzten halben Jahr, in den letzten 6 Monaten, einen wirklich klar auf Jesus angesprochen, nicht irgendwie eingeladen zu irgendeinem Konzert oder irgendwie so ein bisschen am Rande von Gott gesprochen, sondern ganz klar dem gesagt, pass mal auf, du bist verloren. Und ohne das Blut des Heilandes Jesus Christus gehst du in die Hölle. Und zwar so klar und deutlich, ob das hat hören wollen oder nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, so deutlich nicht, dann will ich euch Mut machen. Ruft Leute zur Bekehrung auf. Und wenn du jetzt nichts mitgenommen hast aus dieser Predigt, dann aber vielleicht das hier, dass du sagst, hey, ich will neu missionarisch werden. Ich will neu nochmal einen Ansatz tun. Bei meinem Patenkind, bei meinem Enkel, bei meinem Nachbarn, bei meinem Arbeitskollegen. Ich bete jetzt erstmal und in der nächsten Woche schreibe ich dem nochmal eine E-Mail, wo ich dem ganz klar erkläre, hey, ich habe dich lieb, du bist ein ganz wunderbarer Mensch, aber ich habe große Sorgen um dich, denn du hast Schuld und Sünde. Du wirst vor dem lebendigen Gott nicht bestehen, du gehst verloren für Zeit und Ewigkeit. Und sagst, hey, es gibt Rettung. Komm nach Golgatha, komm in die Freistadt. Da will ich euch Mut machen, das zu tun. Ob ihr schreibt, ob ihr mit Leuten ansprecht, ist vollkommen, aber tut es um Gottes Willen. Wir sind Botschafter an Jesu Christi Stadt. Und in dieser Welt, in Mitteleuropa, passiert deshalb so wenig im Reich Gottes, weil, das ist meine feste Überzeugung, die Wiedergeborenen so still geworden sind. Die wissen um die Wahrheit, die wissen um die Existenz des Bluträchers, die wissen, dass die anderen Totschläger sind, die wissen, was zu tun ist, aber die erzählen denen das nicht mehr in aller Klarheit und Deutlichkeit. Leider in Gemeinden und Kirchen ist auch diese Botschaft ganz, ganz still geworden, halt, der Aufruf zur Bekehrung und zur Umkehr. Aber wenn es denn so ist, es sind ja noch genügend da, die den Heiland kennen, die um die Wahrheit kennen. Also du kannst sagen, halt, das stimmt alles nicht. Ne? Also das, was der Pastor Latzl hier erzählt hat, Notwendigkeit der Bekehrung, stimmt gar nicht, Teufel gibt es gar nicht. Halt. Also das kann ja sein. Dann kann ich verstehen, dass einer nicht missioniert. Aber wer das verstanden hat, der muss das doch tun. So sagten früher die in der Erweckungsbewegung und der Volkeningen und Müntefering, wie sie alle hießen, halt nicht, gerettet sein macht Rettersinn. Das muss uns doch klar sein. Und wenn das nicht mehr in dir drin ist, wenn du im letzten halben Jahr nochmal da nicht richtig brennend warst, wir haben Pfingsten, dann ist was vielleicht mit deiner Beziehung zu Gott nicht in Ordnung. Da ist der Geist nicht mehr in dir halt. Aber da möchte ich dich zu aufrufen, dass ihr, jetzt positiv gesprochen, zu Fluchthelfern werdet. Ja? Menschen fliehen von der Macht des Teufels hin zur Rettung in Jesus Christus. Und nochmal, ich möchte euch Mut machen, geht hin. Egal, wie sie euch angucken, verlachen oder sonst irgendwas, tut ihr nicht für die Menschen primär, tut ihr zur Ehre des lebendigen Gottes. Aber Halleluja, stellt euch mal vor, zu all denen ich jetzt spreche, ein einziger würde hingehen und einer würde gerettet werden. Einer von euch spricht zu jemand anderem und der macht sie auf den Weg nach Golgatha. Was wäre das für eine Freude im Himmel? Und da möchte ich dir nochmal Mut machen. Mut, Menschen aufzurufen, dass sie zu Jesus kommen, dass sie sich retten lassen von der Macht des Widersachers. Die Flucht, ein Bild für die Bekehrung. Und ein fünftes und letztes aus dieser Geschichte, ein Bild, der Tod des Hohepriesters. Das wird hier gesagt, derjenige, der Blutschuld begangen hat, der dann in die Freistadt gekommen ist, der muss da so lange bleiben, bis der Hohepriester, der zum Zeitpunkt dieses Geschehens gestorben ist, dann kann er zurückkehren. Dann kann er wieder in die alte Heimat. Dann gab es eine Art Generalamnestie. Also wenn der gestorben war, der Hohepriester, das war damals so im alten Israel, dann war die Generalamnestie da und dann konnte der Bluträcher zurückkehren. Ob er nun ein halbes Jahr in der Freistadt war oder vielleicht schon 10 Jahre, aber wenn der Tod des Hohepriesters eintrat, dann konnte er in die alte Heimat zurück. Gut, da braucht ihr jetzt keinen Pfarrer Latzl, der euch dieses Bild erklärt, was da gemeint ist. Wer ist der Hohepriester? Wir alle, die wir den Hebräerbrief gelesen haben, wissen, Jesus ist der wahre Hohepriester, der für uns das finale Opfer gebracht hat. Und durch seinen Tod haben wir die Möglichkeit, wieder zurückzukehren in die alte Heimat. Wir sind ja nicht aus unserer Heimatstadt hier auf Erden vertrieben. Ob das nun Bremen, Karlsruhe, Zürich, München, was ich, wo ihr alle herkommt, halt ist. Nein, wir sind ja aus einer anderen Heimat, ob unserer Sündhaftigkeit, vertrieben, sind wir draußen. Das ist Paradies, das himmlische Jerusalem. Adam und Eva haben gesündigt und deshalb dürfen wir nicht mehr in unserer alten Heimat sein. Eben nicht Nordrhein-Westfalen, nicht Baden-Württemberg, wo immer wir herkommen, sondern wir können nicht mehr im himmlischen Jerusalem. Das Paradies ist zu, gibt es keinen Weg. Aber erst, wenn der Hohepriester stirbt, so heißt es hier, dann ist die Heimkehr möglich. Und unser Hohepriester ist gestorben. Jesus Christus ist auf Golgatha für uns in den Tod gegangen. Und jetzt steht der Weg zum Vater wieder offen. Da, wo vorher kein Durchkommen war, da dürfen wir jetzt wieder hin. Wir dürfen wieder in die Heimat. Wir haben hier auf dieser Welt keine bleibende Stadt. Also wenn man Leute fragt, als Christen, wenn man fragt, ja, wo kommst denn du her? Da musst du mir sagen, ja, ich komme aus Bayern, ich komme aus Hessen, ich komme aus Thüringen, wo auch immer her, dann ist das im Prinzip nur die Unwahrheit halt. Wenn ich Christ bin, muss ich sagen, ich komme vom himmlischen Jerusalem. Ist so, ich komme von Gott. Und das Gute ist, da gehe ich auch wieder hin. Ich habe Bürgerrecht im Himmel, weil mein Hohepriester für mich gestorben ist, Jesus Christus. Und jetzt stellen wir uns einfach das vor. Da ist jemand über Jahre in dieser Freistadt gewesen. Jetzt stirbt der Hohepriester. Jetzt kann er endlich wieder zurückkommen in seine Heimatstadt. Da, wo er herkommt. Die Eltern vielleicht noch da sind, die Ehefrau, die Kinder, das Haus, die Äcker, die er hat. Wahnsinn. Jetzt sage ich nochmal, die Bilder im Alten Bund, die sind nichts gegen das, was im Neuen Bund passiert. Die Abschattungen sind klein. Was passiert denn eines Tages, wenn wir ins himmlische Jerusalem gehen? Wir leben hier in dieser buckligen Welt. Viele glauben ja, das sei hier das Paradies auf Erden. Zumindest verhalten sich leider so, auch als Christen. Aber das ist nichts. Das ist in letzter Konsequenz nur Leid, Elend, Verwesung. Es gibt ab und zu mal ein paar Höhepunkte, gar kein Thema. Aber final ist es nichts anderes hier auf dieser Welt. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wir gehen ja ganz woanders hin. Wir sind in dieser Welt ja nicht zu Hause. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, dank Jesus Christus, der für uns die Tür wieder aufgemacht hat. Und dann dürfen wir eines Tages einziehen, wenn unser Herz aufhört zu schlagen, geht sofort ins himmlische Jerusalem. Und dann ist es so fantastisch, so großartig, das kann kein Mensch ausdrücken. Paulus sagt das halt, was kein Auge je gesehen hat, was kein Auge kann, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben halt. Unfassbar wunderbare Dinge, wenn wir dann ins himmlische Jerusalem gehen. Warum? Weil unser Hohepriester, weil Jesus Christus für uns den Weg wieder aufgemacht hat. Das ist ein Bild für die Rückkehr in unsere Heimatstadt, in das himmlische Jerusalem, da, wo wir sein werden in alle Ewigkeit. Und das ist etwas ganz Großartiges, auf das wir sündige Menschen, die es nicht verdient haben, uns freuen dürfen. Dass das, was Christus Jesus für uns erwirkt hat, bedeutet, dass wir heimkehren dürfen zum lebendigen Gott und mit ihm dann sein dürfen in aller Ewigkeit. Dass diese fünf Motive aus dieser Geschichte der Freistadt ein Zufluchtsort für Schuldige, das natürlich, wenn man es einfach so liest, historisch, das ist, was vor 3.500 Jahren gegolten hat in Israel. Aber es ist eben, wenn man es mit Jesus liest, unsere Geschichte, die den Heilsweg des Heilands aufzeigt. Und so will uns diese Geschichte daran erinnern, dass wir erstens Sünder sind, dass wir zweitens ganz vorsichtig sein müssen vor dem Wirken des Widersachers, dass wir drittens noch einmal neu, wunderbar uns da einfach darüber Gedanken machen dürfen, was Golgatha für uns bedeutet, dass viertens die Dringlichkeit der Bekehrung zu Jesus uns nochmal neu vor Augen gestellt wird, aber wir uns auch fünftens darüber vormachen dürfen und uns freuen dürfen, dass wir zurückkehren dürfen in die Heimatstadt, ins himmlische Jerusalem. Möge unser Herr und Heiland diesen Vortrag, diese Predigt an deinem Glauben und deiner Nachfolge segnen. Amen.